Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Ich freue mich auch heute wieder, dass ich einen besonderen Gast hier habe, nämlich Nils Reiter von der PhysioBib. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir mal ein bisschen länger quatschen können heute.
Ja, ich freue mich, dass du auch die Zeit dafür gefunden hast. Als erstes für unsere Hörer, damit die auch wissen, wer du bist, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Namen hast du ja schon erwähnt. Nils heiße ich und ich bin Physiotherapeut seit 6 Jahren jetzt, glaube ich. Und habe mich in der Zeit sehr auf den chronischen Schmerz fokussiert und da eine ganze Zeit lang drin gearbeitet, da sehr viel Energie investiert, da irgendwie einigermaßen ein guter Therapeut zu werden. Und bin dann irgendwann immer weiter drauf gekommen, so wie ihr es ja auch in eurem Projekt irgendwie versucht anzugehen, dass es da viele Probleme gibt, viele Hürden in der guten Praxis, und habe mich da dann angefangen, immer mehr mit zu beschäftigen. Und habe dann verschiedene Sachen gemacht, habe nochmal studiert, arbeite heute in der Forschung vor allem und habe die PhysioBib gegründet, so ein Projekt zur Wissenschaftskommunikation, das vielleicht ja die ein oder anderen von den ZuhörerInnen auch kennen. Und da versuche ich ganz viel Zeit und Elan reinzustecken, die Versorgung von SchmerzpatientInnen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zu verbessern. Und ansonsten wohne ich in Berlin zusammen mit Noak, meinem Mitgründer oder meinem Kompagnon im Projekt, und lebe hier ein gutes Leben.
Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Ja, wir packen euch die Links gerade zur PhysioBib auch direkt mit in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da selber ein Bild machen, falls ihr die Jungs noch nicht kennt. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Da könnt ihr in viele Themen ganz, ganz tief eintauchen. Auch einen tollen Podcast gibt es da zu hören. Den möchten wir euch auf diesem Wege auch ans Herz legen. Gerade wenn es darum geht, die Forschung zu bestimmten Bereichen zu sehen, was da eigentlich passiert, welche Prozesse auch dahinter stecken, da seid ihr bei der PhysioBib genau richtig. Ja, wir haben ja gerne so einen kleinen Aufhänger, und den möchte ich auch bei dir nutzen. Nämlich frage ich ganz gerne nach einer persönlichen Schmerzgeschichte. Hast du uns denn da heute auch eine mitgebracht?
Ja, natürlich. Ich habe eine ganze Zeit lang überlegt, weil es tatsächlich einige gibt, die ich hätte jetzt hier erzählen können. Aber ich glaube, die mich im Nachhinein am allermeisten geprägt hat, bevor ich Physiotherapeut geworden bin oder Physiotherapie auch angefangen habe zu lernen, war ich erstmal Techno-DJ. Das war mein erster Berufsweg eigentlich, den ich eingeschlagen habe. Und habe während dem Abi und auch danach eine ganze Zeit lang aufgelegt und habe auch sehr viel Sport gemacht in der Zeit. Und diese Mischung aus wenig Schlafen, nicht den besten Lebensstil, viel trainieren, hat da doch zu verschiedenen Schmerzproblemen geführt. Und ich hatte eine ganze Zeit lang zum Beispiel ein Patellofemorales-Syndrom gehabt, Knieschmerzen beim Treppensteigen und so weiter. Und da weiß ich noch, dass ich dann zum Orthopäden gegangen bin, damals privat versichert und so, erstmal schön Kinesiotape und Akupunktur und alles drauf. Und dann habe ich ein Rezept für Physiotherapie bekommen. Und mit dem bin ich in eine Physiotherapiepraxis gegangen. Und dann kam ich da rein, habe dem Physiotherapeuten das Rezept gegeben. Und der sagte: Oh Gott, ihr armes Knie. Da stand da Patellalateralisation drauf und ich dachte, ja echt, was ist denn mit meinem Knie? Warum ist denn das jetzt so problematisch? Und ich weiß nicht, damals, ich glaube, heute ist das von der Hypothese ja gar nicht mehr so verbreitet, dass man irgendwie sagt, ja, hier Patella steht lateral und wir müssen jetzt den queren Anteil des Vastus medialis irgendwie auftrainieren oder so. Aber das ist mir damals richtig in Erinnerung geblieben. Diese eine Aussage so, oh Gott, ihr armes Knie. Ja, und danach bin ich rausgegangen und dachte auch, ja, wirklich mein armes Knie. Das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich das damals besser verarbeitet habe. Ja.
Oh Gott, ihr armes Knie. Ja, ein klassisches Nocebo. Und es ist dir bis heute wirklich ins Gedächtnis gebrannt. Das zeigt eigentlich, wie viel Einfluss so eine Aussage hat.
Also ich kann mich noch exakt daran erinnern, wie er da saß, das Rezept genommen hat und sagte, hat mich angeguckt, entgeistert und sagte, oh Gott, ihr armes Knie.
Ja, ich fasse mir hier gerade an die Stirn für diejenigen, die es nicht sehen. Wie du sagtest, das ist auch eine Hypothese, die ist nicht mehr auf einem aktuellen Stand. Also so gehen wir das Ganze nicht mehr an. Allerdings würde mich da tatsächlich auch interessieren, wie ging denn der dann damit um? Wie habt ihr das Ganze dann behandelt? Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich habe ich dann die Behandlung nicht in der Praxis gemacht, also weil die eben keine Termine mehr frei hatten. Das war damals jetzt keine bewusste Entscheidung, weil ich schlecht kommuniziert mich gefühlt habe, sondern ich bin dann noch in eine andere Praxis gegangen. Und da habe ich mich eigentlich schon sehr gut aufgehoben gefühlt. Es war auch so, dass wir dann da irgendwelche PNF-Muster gemacht haben und mein Vastus medialis oder die medialen Bänder des Kniegelenks irgendwie gedehnt, gestrafft werden sollten, keine Ahnung. Also da wurde halt schon viel rumgeknetet und so. Aber trotzdem irgendwie von der Kommunikation und von dem, wie ich da empfangen wurde und wie ich da so durch so den ganzen Therapieprozess geleitet wurde, habe ich mich da schon immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich kann mich auch immer noch daran erinnern, ich habe mir damals schon viele Sorgen gemacht um mein Knie allgemein und dachte irgendwie, na, wie ist es jetzt mit dem Training? Und ich weiß immer noch genau, dass ich mich danach immer mit Freunden getroffen habe und wie erleichtert ich dann immer war und wie locker und leicht ich mich so 2-3 Stunden gefühlt habe, dass sich jetzt jemand darum gekümmert hat. Ja? Also so total diese Kontextfaktoren, da hat mir mal jemand zugehört mit diesem Problem, da hat sich mal jemand das angeschaut, hat das ernst genommen. Allein das hat schon total einen großen Effekt gehabt damals. Obwohl die Therapie total unsinnig war eigentlich. Ja? Also, aber das war schon auch ein ganz besonderes Learning, so was ja, diesen Rahmen von Therapie und dieser zwischenmenschlichen Interaktion, die da stattfindet, wie wichtig der eigentlich ist. Ja.
Da konntest du wirklich selber mal erleben, auch wenn du es zu dem Zeitpunkt noch nicht einordnen konntest, da war es halt die Therapie, die wirkte. Jetzt im Nachhinein würdest du die Therapie selber nicht mehr als das Gewinnbringende sehen, sondern wirklich, dass sich um dich gekümmert wurde, dass du dich gut aufgehoben fühlen konntest, dass dir jemand zugehört hat, dass das ja mal angegangen wurde und dadurch ging es dir danach auch richtig gut. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Exakt, genau. Also ja, und also ich glaube, die großen Veränderungen kamen dann erst, als ich irgendwann meinen Lebensstil ein bisschen umgestellt habe so und meine Trainingsbelastung ein bisschen dosiert habe. Aber trotzdem, das war schon ein interessantes Learning über, wie die Therapie funktioniert. Ja.
Da konntest du viel dazu lernen, dass führt uns ja direkt weiter. Damals warst du noch DJ. Das wusste ich nicht, finde ich sehr spannend. Irgendwann hast du beschlossen, Physio zu werden. Und hast dann auch in dem Prozess ja, deine Ansichten auf diese Therapie zum Beispiel auch verändert. Wie lief das ab? Wie hat sich vielleicht bei dir auch dieses neue Wissen implementiert, wenn ich den Begriff hier schon mal reinpacken kann?
Ja, also auch dieser Verlauf ist definitiv sehr erkenntnisreich rückblickend für meine Arbeit, die ich jetzt heute mache. Also wie verändern eigentlich TherapeutInnen ihre eigene Praxis? Wie ja, passen wir unsere eigene Arbeit an? Also ich muss sagen, ich bin aus der Physio-Ausbildung rausgegangen und hatte erstmal das Ziel, okay, jetzt muss ich Osteopath werden.
Weil, oder haben wir eine Parallele?
Ja, absolut. Ich glaube, das haben viele Physios so in unserem Ausbildungsjahrgang um den Dreh wahrscheinlich erlebt. Also bei mir war es definitiv so. Ich hatte tolle LehrerInnen in der Physioschule, aber die TherapeutInnen, die am meisten beeindruckt haben, waren dann doch immer die Osteopathen. Ja, also die, man hatte immer das Gefühl, die haben ein bisschen mehr Wissen, die haben irgendwie, ja, die können das ganz genau fühlen, ja, die gucken auch immer so ganz konzentriert, wenn sie dann den Kopf in der Hand haben, das sieht alles nach Magie aus, ja. Also der Zauber da drum war doch immer ein bisschen größer. Und deswegen habe ich auch erstmal angefangen, Osteopathie zu lernen, tatsächlich nach meiner Physio-Ausbildung, habe das ja so fast das erste Jahr von den 5 hier in Berlin gemacht. Und bin dann, also es gibt dann so, gab dann so verschiedene Faktoren. Also einmal habe ich schon in der Osteopathie-Ausbildung gemerkt, so bei manchen Sachen, naja, also ob man das jetzt so sagen kann. Aber trotzdem zu der Zeit war es halt immer noch so, was im Buch steht, das stimmt schon. So, ja, da hat jemand was reingeschrieben und im Fachbuch, also das muss schon stimmen. Das war schon immer noch so ein ganz tiefer Glaube. Und dann, ich glaube, ehrlich gesagt, der größte Change kam damals, da habe ich die KGG-Fortbildung bei Martin Röhmhild gemacht. Der war ja auch schon mal hier bei euch im Podcast gewesen.
So ist es.
Ja, und der hat mich damals ja so aufgeregt. Ja.
Oh.
Ja, also da bin ich aber so stinkewütend aus dieser Fortbildung rausgegangen und dachte so, was hat der mir denn jetzt hier erzählt? Wie, der sagt mir, das ist alles gar nicht wahr und so. Aber das hat so richtig so eine Aggression oder so ein Hadern ausgelöst über mehrere Monate mit meiner eigenen Arbeit. Ja, und habe dann halt irgendwann mich dann aber dafür geöffnet und halt angefangen, erstmal Physiomy Science damals zu lesen und so weiter. Und dann, ja, bin ich halt dann irgendwie auch recht schnell auf den Trichter gekommen, dass Wissenschaft irgendwie wichtig ist und habe dann, ja, angefangen, Studien zu lesen, mich da ein paar Jahre mit beschäftigt und dann eben, wie gesagt, nochmal angefangen zu studieren. Und Schritt für Schritt so meine Praxis verändert, Schritt für Schritt meine eigenen Konstrukte hinterfragt, das immer wieder abgeglichen mit Literatur und so auf einem langsamen, aber stetigen Prozess da meine eigene Praxis sehr stark angepasst. Ja.
Finde ich sehr spannend. Die Fortbildung bei Martin Röhmhild, aus der du erstmal stinkwütend rausgegangen bist und total vor den Kopf gestoßen warst, was der dir da erzählt, wie der deine Arbeitsweise vielleicht auch mies macht. Ich meine, da kommt ja schon mal auch sowas rüber wie, ja, wenn du das so und so machst, bist du ein schlechter Therapeut. Das kommt ja schon dann manchmal so an. Ich kann mich an diese Momente selbst bei mir erinnern und deshalb kann ich mich da recht gut reinfühlen, wie sich das ungefähr angefühlt haben muss damals. Und du hast da auch dran kauen müssen. Allerdings ist...
Also man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das der optimale Verlauf ist, also so wie es sein sollte. Ne? Vielleicht ist das notwendig, so eine harte Phase, sich selbst und seine eigene Arbeit sehr stark in Frage stellende, ja, Orientierungsphase, aus der man dann irgendwie gestärkt oder hinausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Martin sich wahrscheinlich von seiner Kommunikation auch weiterentwickelt hat. Das ist halt auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre her. Da war er auch selber noch quasi in der Ausbildung, glaube ich, zum KGG-Instructor und hat quasi dann nur so einen Tag gemacht. Aber es war schon halt, ne, es war schon halt so ein bisschen so dieser Adam Meekins-Stil, der Ältere, ja, sehr aggressiv, sehr vor den Bug und was ihr macht, ist eigentlich alles Blödsinn und so. Und bei mir hat es funktioniert. Ich glaube, dass das nicht bei vielen funktioniert, ehrlich gesagt. Also, und das ist eben auch was, wo wir mit der Physio-Bib uns am Anfang auch sehr viel Gedanken drüber gemacht haben, wie kommunizieren wir eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse, wie treten wir eigentlich, also wir machen zum Beispiel ganz bewusst relativ wenig so Mythen aufdecken oder Fehlannahmen widerlegen oder sowas, sondern sehen das eher aus so einem, ja, aus einer positiven Sichtweise von Leuten gute Inhalte zur Verfügung stellen und dann darf damit die Türen aufmachen, dass sich eben Gedankenweisen oder Verhaltensweisen ändern. Das ist mit Sicherheit auch sehr stark aus meiner eigenen Erfahrung da geprägt, die ich in diesem Rahmen gehabt habe, ja.
Es kommt genau aus diesem Moment auch, dieser, ja, sehr heftige Moment. Und da denke ich, hast du vollkommen recht, es deckt sich auch mit der Forschung. In der Regel ruft das eher Widerstand hervor, eher einen Backfire-Effekt, der dafür sorgt, dass die Leute erst recht ihren Weg verfolgen und sich nicht davon abbringen lassen. Da stellt sich mir die Frage, was denkst du war der Grund, aus dem das bei dir dann doch ging?
Ja, Ressourcen ist, glaube ich, die Antwort. Also das ist, glaube ich, Und da sind wir halt direkt bei so den großen Implementierungsfragen im Endeffekt. Also was brauchen Menschen, um sich selber zu reflektieren, um selber Arbeit in die eigenen Muster zu stecken? Und das sind vor allem Ressourcen, ehrlich gesagt. Das ist Zeit, das ist auch Geld, das ist auch kognitive Kapazität. Ja, also wenn, ne, als ich bin halt hier, habe halt hier in Berlin gelebt und habe eine sehr stabile Beziehung gehabt und die mir viel Freiraum gegeben hat, wo wir beide sehr viel gearbeitet haben, wo wir uns viel ausgetauscht haben und ich zum Beispiel jetzt keine Kinder hatte oder Geldprobleme hatte oder 40 Stunden an der Bank stehen musste, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich glaube, das ist, und das ist halt auch das ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir heute darüber sprechen, wie denn TherapeutInnen ihr Verhalten verändern oder wie denn neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis kommen. Es müssen irgendwo Ressourcen da sein, sich damit auseinanderzusetzen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich mit seinem Handeln auseinanderzusetzen. Und das habe ich damals sehr viel gehabt und das ist, glaube ich, der größte Faktor. Ne? Klar, dann kann man noch ein paar andere Sachen dazufügen. Ich bin grundsätzlich sehr begeisterungsfähig, offen für Neues und so weiter. Aber das findet ja auch nicht statt, wenn ich keinen Platz dafür habe. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ressourcen und dann gute Möglichkeiten, auf diese Sachen zuzugreifen. Ja.
Den Freiraum überhaupt dafür haben.
Absolut.
Nicht Zwänge aus allen Richtungen, sondern freie Ressourcen, um dich umstellen zu können. Das hat für dich den Unterschied gemacht. Und ich habe das Gefühl, das war auch das, was dich begeistert hat, genau in diesen Zweig der Forschung auch zu gehen, zu gucken, was befähigt die Leute dazu, was macht es überhaupt möglich, was ist wichtig dafür, um Dinge im Alltag umsetzen zu können, um sein eigenes Verhalten anpassen zu können. Und da sind wir genau da. Du bist da in der Forschung auch tätig, genau in diesem Bereich. Und da hast du mich jetzt neugierig gemacht und mit Sicherheit auch unsere HörerInnen. Was machst du da? Was erforschst du genau? Und was sind die Erkenntnisse, die du uns da auch mitgeben kannst? Viele Fragen auf einmal. Starten wir bei der ersten.
Ja, sehr große Frage. Also sehr große Fragen. Da möchte ich gerne erstmal einen Disclaimer vorne wegschieben. Also ich beschäftige mich jetzt so seit 2 Jahren, würde ich sagen, mit Implementierungswissenschaften und bin seit einem halben Jahr jetzt in einem Forschungsprojekt hier an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, wo wir Fördergelder eingeworben haben. Ich bin also kein extremer Experte für Implementierungswissenschaften, kann aber mit Sicherheit ein bisschen was dazu sagen, was in der Physiotherapie da der Kontext ist. Aber den Disclaimer, den würde ich gerne vorne weggeben. Und genau, also da vielleicht erstmal so zum Überblick. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt irgendwie Probleme im Übertrag von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man nennt das auch so dieses No-Do-Gap. Also manche sagen, das ist eine Gap, manche sagen, das ist eine Schlucht. Ja, also je nachdem, wie groß die ist, in welchem Feld, gibt es eben ein Problem im Übertrag wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und diese 17 Jahre, die geistern da ja immer so ein bisschen im Raum rum, dass neue Erkenntnisse 17 Jahre brauchen, bis sie in die Praxis kommen. In der Physiotherapie sind es vielleicht auch 25 Jahre. Haben wir keine Daten zu, können wir nicht sagen. Aber das ist insgesamt ein Problem in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung allgemein. Und aus diesem Problem heraus hat sich eben eine eigentlich neue wissenschaftliche Disziplin entwickelt, wenn man das so sagen kann. Und die nennt sich eben Implementierungswissenschaft. Also wie kriegen wir evidenzbasierte Informationen in die therapeutische Praxis? Und das ist ein sehr komplexes Feld. Also wir haben ja gerade schon verschiedene Sachen angesprochen. Es gibt sehr viele Faktoren, die man dazu betrachten kann. Und es ist auch ein Feld, was aktuell von sehr viel Bewegung geprägt ist. Also es entstehen ständig neue Frameworks, es gibt ständig irgendwie Theorien, die sich anpassen und mergen und so weiter. Mal als Beispiel, es gibt eine Publikation von Tabak et al. 2012, die mal geguckt haben, was gibt es eigentlich für Theorien, Modelle und Frameworks in der Implementierungswissenschaft und dann 107 verschiedene zusammengefasst hat. Und dann quasi Empfehlungen zusammengestellt hat, wann welche dann denn genutzt werden sollen. Und das ist so, das findet man in vielen Bereichen. Also sei es irgendwelche Strategien, wie denn neues Wissen implementiert wird, oder bei den Barrieren und Unterstützungsfaktoren quasi für die Implementierung von neuem Wissen, dass es eine extreme Breite da gerade gibt an Literatur und Wissen. Teilweise würde ich sagen, ist der Bereich auch ein bisschen übertheoretisiert. Also die zentralen Fragen gelangen manchmal so ein bisschen aus der Sicht, weil es schön ist, sich mit Theorien zu beschäftigen. Aber es gibt allgemein geht es darum,
ganz viel. Genau. Also es ist ein riesengroßes, breites Feld, das ja in ganz vielen Bereichen wichtig ist. Mhm. Und das auf einen Nenner zu bringen, ist schwer.
Ja. Genau, und allgemein geht es aber darum, ist immer die Frage, wie kriegen wir neues Wissen in die Praxis? Das ist so der Kerngedanke dahinter. Jetzt habe ich relativ lange ausgeholt, um das Feld zu erklären. Soll ich noch kurz was dazu sagen, was ich jetzt da genau mache?
Ja, bitte.
Welchen kleinen Bereich wir uns vorgenommen haben. Genau, also ich habe halt zusammen mit einer ehemaligen Professorin von mir, Barbara Vogel, an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin eben einen Forschungsantrag gestellt zur Leitlinienadhärenz von PhysiotherapeutInnen. Das heißt, wie gut halten sich TherapeutInnen eigentlich an Vorgaben von Leitlinien? Und wir haben dann ein sogenanntes Verbundprojekt quasi eingeworben, was in Kooperation mit einer anderen Hochschule hier in Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft, ist. Und die bringen eben so einen ja, wirtschaftsinformatischen Aspekt ein. Und es geht quasi darum, wie können digitale Informationen PhysiotherapeutInnen während ihrer Arbeit unterstützen, quasi ihr eigenes Handeln abzudaten. Dann geht es eben darum, wie müssen Leitlinien dargestellt sein, damit die schnell konsumierbar sind, damit die in der Praxis mal zwischen den PatientInnen einmal kurz aufs Handy gucken und dann, ah ja, jetzt mache ich dann genau das. Und das sind solche Fragestellungen. Also genau, also wie müssen diese Informationen aufbereitet sein und wie können die eben die Barrieren, die es so in der Praxis gibt, Zeitmangel und so weiter, überwinden. Ja, genau.
Wie muss die Info ankommen? Also in genau. Welchem, in welcher Verpackung?
Genau, ne? Und also wie kann das eben auch trotzdem im Kontext der normalen Kassenpraxis nützlich sein? Mhm. Wir haben vorhin über Ressourcen gesprochen und da eben ne, geht es total darum, welche Ressource kann ein digitales Tool schaffen, damit trotz der wenigen Ressourcen, die es gibt in der Praxis, trotzdem ein Übertrag stattfinden kann. Genau. Und damit sind wir für 2 Jahre gefördert eben, haben 2 MitarbeiterInnen hier an der ASH in Berlin, 2 an der HTW, 2 ProfessorInnen, die als ProjektleiterInnen dabei sind. Und ja, ich würde sagen, ich habe da so eine koordinierende Rolle ein wenig und ja, sind noch am, relativ am Anfang des Projektes, muss man auch sagen. Also Ergebnisse kann ich noch keine berichten. Gerne in 2 Jahren nochmal.
Sehr gern. Ich komme da auf dich zurück. Also es ist ja ein sehr spannendes Feld. Wenn ich das höre, höre ich direkt, wenn ich so an Kolleginnen und Kollegen denke, denen ich so begegne, dann höre ich direkt die Ja-Abers. Sowohl durch mangelndes Wissen gegenüber Leitlinien, also sowohl inhaltlich als auch was eine Leitlinie eigentlich ist, dann kommt direkt diese Hürde, ja, da habe ich ja keine Zeit dafür und wann soll ich denn das noch machen? Und genau da knüpft ihr an, um zu sagen, okay, wie kann ich das einfacher machen? Wie kann ich das klarer machen? Wie kann ich es besser verpacken? Wie kann ich es zeitlich besser unterbringen? Stichwort jetzt zum Beispiel aufs Handy gucken und da direkt die Info haben. Denn das sind Dinge, die bisher kaum passieren. Es gibt ein paar Projekte, die das versuchen. Die versuchen, Dinge einfacher in der Praxis umsetzbar zu machen. Physio mit Science hast du da schon genannt. Das ist sicherlich eine Stoßrichtung, in die das Ganze geht. Aber es ist gar nicht so einfach, da voranzugehen. Wenn du jetzt an deine eigene Entwicklung dabei denkst, welche Hürden waren denn bei dir spürbar, sichtbar? Wie war der Prozess für dich? Wie hast du ihn erlebt?
Mhm. Ja, also ich denke, es gibt also sehr, sehr viele Unterschiede. Also vielleicht kann man das so ein bisschen erstmal in einen Rahmen fassen, in einem Framework, mit dem man das gut erklären kann. Wird sich mittlerweile auch darüber gestritten, wie gut dann auch die Vorhersagekraft davon ist, aber man kann auf jeden Fall das sprachlich so ganz gut runterbrechen. dass man bei diesen, also bei diesen Determinanten, sagt man auch, die quasi die Veränderung des praktischen Handelns beeinflussen, dass man da einfach mal unterteilt in Barrieren und Facilitatoren, also Dinge, die quasi dem Verändern im Weg stehen und Dinge, die das Verändern unterstützen. So. Und Dinge, die bei mir im Weg standen am Anfang, war auf jeden Fall also eine totale Unwissenheit, was Wissenschaft eigentlich ist, eine totale Unwissenheit, wie eigentlich Wissen und Erkenntnis entsteht. Dann auch eine Barriere, was die KollegInnen angeht, würde ich sagen. Also, ne, ich weiß noch, also da wurde auch evidenzbasiertes Arbeiten so immer ein bisschen belächelt und naja, trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast und so weiter. Das ist mit Sicherheit auch eine relevante Barriere gewesen, obwohl ich da auch andererseits auch viel Unterstützung hatte. Also es war so ein bisschen ein Facilitator und Barriere gleichzeitig. Dann auf jeden Fall, sagen wir mal, auch die Dinge, die ich aus der Ausbildung mitgenommen hatte. Also eine starke Meinung über sein eigenes Handeln ist auch eine Barriere auf jeden Fall, wenn man da sehr überzeugt von ist. Und das waren alles Sachen, die quasi dem so ein bisschen im Weg gestanden haben. Und andererseits, die Facilitatoren habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen zusammengefasst, habe ich halt genügend Ressourcen gehabt, genügend Headspace gehabt, habe halt auch Leute gehabt, die mich da begeistert haben, habe einen Mentor gehabt, der mich lange begleitet hat und so weiter. Und das waren natürlich alles Sachen, die mich da auch dann in die Richtung gebracht haben. Ja.
Du hattest durchaus dann auch Hilfe im persönlichen Umfeld, freie Ressourcen, die sich da ergeben haben. Aber wie viele andere auch gewisse Barrieren. Das ist ein spannendes Feld, gerade was den Austausch mit KollegInnen angeht. Da ergeben sich ja immer wieder ja, wirklich recht offensichtliche Barrieren. Sowohl deine eigene Einstellung, deine auch starke Meinung, dass du das gut machst, ist ja auch ein gewisser Selbstschutz mit dabei. Den brauchen wir sicher auch in der Therapie, um da motiviert zu bleiben. Das ist etwas, das ich selber auch schon erfahren habe. Sowohl die eigene Überzeugung, wie man arbeitet, allerdings eben auch die Einflüsse aus dem Umfeld. Eine frühere Kollegin von mir hatte vor einer Zeit in einer neuen Praxis angefangen, mit großen Ambitionen da etwas zu verändern, und ist sehr schnell an ihre Grenzen gestoßen. Also sie hat sich da reingehängt, hatte auch die Zusage von der Chefetage, dass das klappt. Und es ging gar nichts vorwärts. Im Gegenteil, es gab Backfire-Effekte, es gab ja mal ein Belächeln, es gab da große Schwierigkeiten im Handeln dieser Praxis, was voranzubringen. Und das ist ein Bereich, da würde ich gerne wirklich auch mit dir mal drüber sprechen. Wenn jemand in der Praxis auch eine gewisse Verantwortung hat, vielleicht selbst eine Praxis hat, da sind ganz unterschiedliche Charaktere drin, die miteinander arbeiten, die mit PatientInnen umgehen. Wo würdest du ansetzen? Also der Ansatz, der hier ja passiert ist, war, okay, ich gehe hier rein, ich weiß, wie es geht, so müsst ihr jetzt arbeiten, macht es mal so und so. Der ist ja ganz offensichtlich krachend gescheitert, tut es immer wieder. Wo würdest du sagen, für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch etwas verändern möchten, wo macht es Sinn anzusetzen?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist da erstmal, und das musste ich mir auch nach längerer Auseinandersetzung erstmal eingestehen, dass Implementierungswissenschaft hier auch keine Magic Bullet ist. Ne? Also sie liefert halt Möglichkeiten, Dinge in Worte zu fassen, Dinge zu beschreiben, Dinge offen zu legen. Und das ist, glaube ich, der allererste Schritt, sich ein realistisches Bild von der Situation zu machen. Ja, und da geht es halt schon um auch einen wissenschaftlichen Ansatz dahinter. Ne? Das heißt, mit standardisierten Fragebögen Informationen erheben oder qualitative Interviews machen und so weiter. und sich wirklich erstmal ein Bild davon verschaffen, genau wie in der Therapie, wie geht es denn dieser Praxis? Wie geht es denn den einzelnen MitarbeiterInnen? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben die für Probleme? Okay, und ja, und wie kann man denn darauf einwirken? So, also ich finde das eigentlich einen sehr, sehr schönen Vergleich. Eine Organisation, bei der ich Verhalten verändern möchte, gleichzusetzen mit einem Patient oder einer Patientin, bei der ich ein Verhalten verändern möchte. Das hat durchaus Überschneidungen und wir wissen, das ist überhaupt nicht einfach. So. Und es geht aber total auch darum, patientinnenzentriert oder man könnte sagen, organisationszentriert zu schauen, was braucht es denn da? Ja, und dann kann man halt anfangen, Antworten darauf zu finden. Das ist eben auch genau sowas, also das hat sich jetzt bei uns in der PhysioBib eben auch als ein Ziel etabliert, dass wir genau sowas machen wollen, dass wir eben sagen, dass wir Implementierungssupport anbieten. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Unternehmensberatung. Aber was wir jetzt zum Beispiel machen, im Februar haben wir da unser nächstes Projekt, da geht es eben darum, ein Reha-Zentrum möchte gerne, dass die TherapeutInnen mehr Training mit den PatientInnen machen. Und hat aber schon ganz viel probiert und ganz viele Inhouse-Schulungen und alles draufgeworfen auf die TherapeutInnen. Und irgendwie hat es aber nicht geklappt, dass die TherapeutInnen quasi das umsetzen. So. Das heißt, mit der Strategie zu starten und zu sagen, so läuft es jetzt, ist nicht der richtige Weg. Und das kennen wir auch von unseren PatientInnen. Wenn wir sagen, das ist ein Trainingsplan, den machst du jetzt, Adhärenz wird wahrscheinlich nicht so groß sein. So, das heißt, was wir versuchen werden dann jetzt im Februar, ist, dass wir da hingehen und erstmal einen Tag quasi nur mitlaufen und Interviews mit den TherapeutInnen machen. Was habt ihr, was braucht ihr? Fehlen euch Informationen an dieser Stelle? Da hast du jetzt vielleicht unsicher gewirkt. Was ist da passiert in dir? Oder was könnte dir jetzt helfen, quasi dann mit dem Patienten ins Training zu gehen und so weiter? Und dann werten wir das erstmal aus, ja, und schauen erstmal, es gibt dann eben dann, da hilft halt die Implementierungswissenschaft, dass sie dann quasi Modelle oder ja, Frameworks an die Hand gibt, mit denen man dann Informationen auswerten kann und sagen kann, ach ja, das ist ein Problem und das ist ein Problem und das ist ein Problem. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann fehlendes Wissen sein, das wäre obvious, so, dann macht man eine Schulung. So. Das könnte aber auch sein, der Weg vom Therapieraum zum Trainingsraum ist zu lang. Da geht zu viel Zeit drauf und deswegen gehen die Leute nicht ins Training oder wenden eine bestimmte Intervention nicht an. Und sowas, ne, da muss man erstmal gucken, was ist es hier wirklich? Ist es wirklich ja, eine Blindheit, eine theoretische Blindheit von den oder Ignoranz von den TherapeutInnen, was man ja dann schnell manchmal annimmt, so ja, die arbeiten alle nicht evidenzbasiert, oder sind es eben Ressourcen, Organisationssachen, die Organisation im Team, Aufbau der Räumlichkeiten und was auch immer. Und dann kann man sich entscheiden, was für eine Intervention wende ich denn hier jetzt an. Ja? Und dann kann man eben schauen, und da bietet auch die Implementierungswissenschaft wieder Orientierung.
Ich bremse kurz. Kurz zusammengefasst, wie bei unseren PatientInnen steht der Befund im Vordergrund. Mhm. Also gilt zuerst mal genau zu gucken, wo hakt es denn? Welche Faktoren stehen denn im Vordergrund? Und nur weil wir denken, es ist fehlendes Wissen, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Mhm. Und da kennst du genau die Beispiele, du hast sie auch genannt, wie in diesem Reha-Zentrum, die werfen mit Wissen auf ihre Mitarbeitenden und hoffen, dass die es umsetzen. Und es klappt irgendwie nicht. Und das ist genau die Erfahrung, die wir mit unseren Patientinnen machen. Wir schmeißen mit Wissen oder mit Training auf die und hoffen, dass was passiert. Vielleicht tut es das auch manchmal, aber ehrlicherweise in der Realität tut es das häufig halt nicht. Und dann gilt es eben ganz anders zu starten und wirklich zu gucken, wie ist die Situation? Wie geht's den Leuten? Wie arbeiten die? Aus welchen Gründen arbeiten die so? Welche Ressourcen und welche Probleme treten denn eigentlich auf? Das ist die absolute Basis dafür. Und da können die Implementierungswissenschaften wirklich helfen. Da habt ihr Tools, da habt ihr Möglichkeiten, da habt ihr Fragebögen. Und das ist, denke ich, auch die Botschaft, die ich hier schon mal an alle rausgeben möchte, die vielleicht hier Probleme haben, die an dem Punkt stehen, ich weiß von einigen, Kolleginnen, die uns auch regelmäßig schreiben, okay, ich versuche jetzt hier Dinge bei uns in der Praxis umzusetzen und stoße auf total viel Widerstand, obwohl ich denen doch ständig sage, wie es geht. Mach den Schritt zurück. Mach den Schritt zurück. Hört mal zu zuerst. Wie geht's denn euren Kolleginnen und Kollegen? Wo haben die Probleme? Wo klappt's gut? Welche Dinge sind denn da überhaupt? Wie ist die Situation denn tatsächlich? Und versucht, eure eigene Brille ein bisschen abzusetzen und wirklich den Schritt zurückzugehen. Die PhysioBib kann euch dabei helfen, wenn ihr da die Möglichkeit habt. Das ist sicher eine Empfehlung wert. Aber ihr könnt auch generell erstmal für euch diesen Schritt zurück machen und gucken, was ist der Status quo. Und dann geht's weiter, denn erst wenn ihr diesen Status quo kennt, könnt ihr auch geeignete Tools wählen und gucken, wie kann ich denn mir selbst, aber auch meinen Kolleginnen, meinen Kollegen, der Chefetage, meiner Chefin, meinem Chef helfen, dass das geschmeidiger geht, dass wir geschmeidiger vorankommen und den Leuten vielleicht mit moderneren Mitteln weiterhelfen, dass wir auch unsere Patientinnen noch besser betreuen, denn das ist ja am Ende das Ziel. Also den aktuellen Stand erstmal realistisch betrachten und dann kann es weitergehen. Da übergebe ich jetzt wieder an dich. Wenn wir diesen Status erfasst haben, dann gibt es auch Tools, mit denen man weitermachen kann. Da wolltest du auch direkt weitermachen und ich lasse dich jetzt auch. Wie geht's dann voran?
Ja, genau. Also was ich gerade noch hinzufügen wollte, also wir haben ja quasi jetzt auch verschiedene Publikationen quasi schon so, habe ich jetzt quasi im Kopf schon angerissen, ja, wo man sich jetzt mal hinorientieren könnte. Wir haben vorhin schon die Publikation von Tabak et al. 2012 genannt, wo quasi Implementierungsansätze formuliert sind. Dann habe ich vorhin erzählt, Barrieren und Facilitatoren, das wäre eben was, wo man sich hineindenken kann. Und dann habe ich erzählt, es gibt quasi Auswertungsmöglichkeiten für Daten, die man hat. Qualitative, quantitative. Also da kann man mal zum Beispiel in Richtung Theoretical Domains Framework gucken. Das ist eine Empfehlung. Und dann gibt es jetzt quasi auch den nächsten Schritt. Es gibt dann Taxonomien von Implementierungsstrategien. Das heißt quasi Studien oder also der Eric Trial, der eben quasi alle Implementierungsstrategien mal zusammengefasst hat. Ich hoffe, ich liege da jetzt, erinnere mich richtig, genau. Und da kann man eben mal reinschauen und dann gucken. Das ist eben eine Auflistung von, ich glaube, 92 verschiedenen Strategien mit Definition und Beschreibung, wo man dann schauen kann, bei den Informationen, die ich jetzt hier gesammelt habe, welche Strategie könnte denn jetzt hier funktionieren möglicherweise? Um das dann mal auszuprobieren und dann natürlich auch sich von vornherein zu überlegen, wie werte ich das denn am Ende auch aus, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja? Also das ist ein zweiter großer Kritikpunkt, den ich an so diesen ganzen Inhouse-Schulungen hätte, was ja ein Riesenmarkt ist in der Physiotherapie, aber es wird halt einfach gemacht und niemand fragt nachher mehr, was hat es eigentlich gebracht. Ja? Also deswegen man kann sich eben gut daran orientieren, was gibt es für Implementierungsstrategien. Auf Grundlage der Daten, die man erhoben hat, dann schauen, was könnte ich probieren und dann sich zu überlegen, wie werte ich das eigentlich aus, genau.
Was ist die Situation, ist der erste Punkt. Und der nächste wichtige, der dir besonders am Herzen liegt, wie werte ich es aus? Nicht nur zu Beginn, sondern auch am Ende. Also, oder was heißt am Ende? Es ist ja nie zu Ende, aber nach einem Zeitraum X zu sagen, was ist denn hier passiert? Wir haben hier eine Strategie ausprobiert und haben geguckt, wie können wir Dinge umsetzen und dann haben wir die nur laufen lassen. Ja, das ist sicherlich schön und kann was bringen. Nur wir möchten am Ende auch wissen, was es wirklich bringt und was es gebracht hat. Und, wie du sagst, es ist ein großes Problem auch bei Inhouse-Schulungen, generell bei Fortbildungen. Also wir machen selbst bei der Ausbildung an sich, irgendwann hast du ein einen Zettel zu Hause, da steht drauf, darf die Berufsbezeichnung Physiotherapeut, Physiotherapeutin führen. Und das war's. Du kannst dann 30 Jahre was anderes machen, kannst das alles vergessen, kannst Gedächtnisverlust erleiden. Wenn du den Zettel hast, dann darfst du Leute behandeln. Ob du dann irgendwas von dem Gelernten umsetzt, wird in dem Moment nicht mehr gefragt. Und da passiert auch sehr, sehr, sehr wenig. Das halte ich für einen wirklich wichtigen Punkt, auch für einen kritischen Punkt. Einen, der auch für uns bei Best ganz wichtig ist, der zu kurz kommt, ganz klar. Wir haken zwar nach, wie klappt's, wie geht's bei euch? Wir bekommen auch das Feedback, dass es immer wieder ja, diese Barrieren gibt bei den Leuten, weil sie in der Praxis merken, okay, so sollte ich es machen, aber so ist meine Situation. Nur da dann einzuhaken und weiterzugehen, da entstehen dann wieder neue Probleme und häufig welche, die einfach untergehen, weil sie niemand erfasst. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium dabei. Das gilt übrigens auch, jetzt ziehe ich die Parallele wieder zu unseren PatientInnen, auch in den Fällen. Wir behandeln die Leute irgendwie. Wenn es gut läuft, fragen wir die noch zu Anfang der Behandlung, wie geht's dir denn? Allerdings Assessments einzusetzen, ist schon etwas, was sporadisch passiert. Das weiß ich nicht nur aus meinem Umfeld, das ist auch ganz gut beschrieben. Und gerade im deutschsprachigen Raum passiert es sehr, sehr wenig, dass die Dinge erfasst werden und schon gar nicht nach gewisser Zeit erfasst werden. Also sich an die Nase zu fassen, wie langfristig unsere Therapien wirken, das machen die allerwenigsten. Das machen, wenn, dann nur die, die wirklich Interesse dran haben. Aber in den meisten Fällen passiert das wirklich kaum. Und das halte ich für ein riesengroßes Problem. Das ist sowohl fachlich gesehen, in der Patienteninteraktion, Patientinneninteraktion ein Thema, aber auch in dem, wie wir unser gelerntes Wissen umsetzen. Das passiert dadurch weniger, weil auch niemand drauf guckt. Und wir können das deutlich verbessern. Davon bin ich überzeugt, wenn wir mit geeigneten Tools drauf gucken. Das würde mich auch ganz konkret mal interessieren. Du hast das Beispiel genannt mit dem Reha-Zentrum. Es muss jetzt nicht dieses Beispiel sein, aber ich würde ganz gerne diesen Prozess mal einmal bildlich durchdenken, so geistig einmal durchgehen, wenn wir uns so eine Praxis, ein Reha-Zentrum, eine Einrichtung vorstellen und ihr entdeckt bestimmte Probleme, ihr entdeckt bestimmte Ressourcen. Hast du ein Beispiel für ein Modell, das ihr da schon mal angewendet habt oder das man anwenden könnte und auch wie die Auswertung dann währenddessen und auch im Nachhinein aussieht? Das macht es immer etwas plastischer, wenn man ein konkreteres Beispiel hat.
Ja, lass uns gerne bei dem Beispiel bleiben, was ich jetzt gerade schon genannt habe. Das ist ja dann jetzt schon bekannt. Genau, also es geht darum, wie können die TherapeutInnen quasi mehr Training in ihre Arbeit implementieren. Und genau, fahren wir erstmal hin, machen quasi erstmal einen Tag Datenerhebung und ja, mitlaufen, die Organisation kennenlernen. Ich bin jetzt, also da ist jetzt die Situation, dass ich da schon mal eine Inhouse-Schulung gehalten habe, quasi vor einem Jahr ungefähr. Da habe ich aber nur die Hälfte der Belegschaft quasi kennengelernt und jetzt im Oktober war ich dann an einem Freitag hin. Wir machen quasi Interviews, wo wir vorher auch also mit der Leitung zusammen quasi einen Fragenkatalog entwickeln und überlegen, was wollen wir eigentlich jetzt hier genau erheben. So, in dem Fall machen wir jetzt wahrscheinlich nur qualitative Interviews, also Leitfadeninterviews in einem 1-zu-1-Gespräch und mitlaufen im Arbeitstag. So, man könnte jetzt hier auch noch andere Sachen machen. Man könnte zum Beispiel die Readiness to Change erheben, zum Beispiel. Also wie offen ist zum Beispiel eine Organisation dafür, quasi sich zu verändern oder ne, sich anzupassen. Auch wieder sehr ähnlich wie bei unseren PatientInnen. Ne? Da fragen wir ja auch, Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie dieses Verhalten in den nächsten Wochen umsetzen können? Und wenn er zuversichtlich ist, dann haben wir eine gute Aussicht auf Adhärenz zum Beispiel. Ne? Also ich mag diesen Vergleich eigentlich sehr gerne, weil da können viele daran anknüpfen. So. Genau, so, dann haben wir die Daten erhoben, fahren wieder nach Hause und hören uns dann quasi die Interviews an. Gegebenenfalls transkribieren wir die auch, je nachdem, ob wir das publizieren wollen oder nicht, müssen wir mal schauen. Und dann entscheiden wir uns quasi für eine Auswertungsmethode oder ein Auswertungsinstrument. Und es gibt quasi in der Implementierungswissenschaft verschiedene, die auf unterschiedliche Weise eine Perspektive dann darauf werfen. Zum Beispiel eben das Theoretical Domains Framework, was eben sehr stark, sagen wir mal so, das individuelle Verhalten beobachtet. Es gibt aber auch das CIFAR-Modell oder das CIFAR-Framework, genau, das Consolidated Framework for Implementation Research, das quasi eher so die organisatorischen Kontextfaktoren quasi so beobachtet. Und da wählen wir dann quasi eine Auswertungsmethode und ziehen dann erstmal Informationen daraus. Ne, zum Beispiel eine Information könnte sein, ja, den TherapeutInnen fehlt wirklich Wissen. Und die wissen nicht, wie sie bei dem Krankheitsbild trainieren. Es könnte aber auch sowas sein, wie die können nicht mit den Geräten umgehen, die in der Praxis stehen oder so. Oder der Trainingsraum ist um die Zeit immer zu voll und deswegen kann da niemand mehr trainieren. Oder bei dem Gerät ist eigentlich gar kein Platz für zwei PatientInnen und deswegen wird das eigentlich nie benutzt. So. Also das heißt, es können halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen können es halt Themen sein, die auf den ersten Blick gar nicht so klar sind. Ja, also die hoffentlich dann im Interview rauskommen, ist ja auch nicht gesetzt. Aber da schaut man erstmal mit einer großen Offenheit hin. Und dann guckt man halt, ja, wenn jetzt haben wir die Probleme zusammengefasst, jetzt wähle ich eine Strategie aus dafür. Das kann halt auch wieder alles sein von, wir machen eine Inhouse-Schulung zu einem bestimmten Thema, was sich halt als wichtig erwiesen hat. Das kann aber auch sein, die Prozesse in der Praxis nochmal zu durchdenken und zu gucken, muss das Gerät umgestellt werden, braucht es irgendwie Zeiten zwischen den Therapien, damit irgendwie die TherapeutInnen mehr Raum haben, dass irgendwie der Trainingsraum nicht überfüllt ist zu einer bestimmten Zeit oder so. Das kann halt alles Mögliche sein. So. Das kann halt alles sein von den Kompetenzen des TherapeutInnen bis hin zu irgendwelchen Prozessen quasi in dem Unternehmen. Und dann versucht man das eben umzusetzen. Auch da wieder muss man halt wieder schauen, wie macht man das genau? Wie gestaltet man das? Da natürlich halt immer sehr ne, so iterativ mit den Chefs, mit den Organisatoren, mit den Leitungen zusammen. Man probiert was aus, guckt, wie läuft das und so weiter. Und dann muss man sich halt überlegen, quasi, wie man da eine Nachhaltigkeit erzielt. So, und wie man das quasi erhebt, dass es erfolgreich war. Und das kann halt auch wieder sehr unterschiedlich sein. Das kann halt zum Beispiel sein, ja, die Menge der PatientInnen wird gezählt, die zu der bestimmten Zeit, die man verändern wollte, dann im Trainingsraum sind oder so. Ja, das kann eine Sache sein. Es kann aber halt auch sein, dass man, genau, eben, wenn man zum Beispiel eine Inhouse-Schulung macht, dass man dann nach 3 Monaten nochmal Interviews macht und fragt, wie geht's denn jetzt? Konntet ihr das anwenden? Ja, und so weiter. Und dann kann man eben ganz viele verschiedene Auswertungsmethoden wählen. Du kannst, wenn du ein bestimmtes Verhalten etabliert hast, kannst du dann die Adhärenz zu diesem Verhalten erheben, zum Beispiel. Du kannst die Machbarkeit von einer bestimmten Veränderung erheben und so weiter. Also da gibt es dann halt Fragebögen für. Wen das interessiert, der kann gerne mal online unter implementationoutcomerepository.org schauen, glaube ich. Da gibt es halt ganz viele Fragebögen, mit denen man sowas erheben kann. Genau, ja, das wäre so ein Prozess.
Packen wir euch in die Shownotes. Das, ja. Dann könnt ihr da einfach draufklicken. Ja, man sieht, wie wichtig die Auswertung des Ganzen ist. Also da legst du sehr viel Wert drauf und ich denke, das ist auch berechtigt. Erstmal, ich wiederhole mich nochmal kurz, der Start ist immer zu gucken, wie ist der Status quo. Das macht ihr in dem Fall zum Beispiel eben mit qualitativen Interviews. Ihr guckt euch den Tagesablauf einmal an, ihr geht da mit, aber ihr sprecht auch mit den einzelnen MitarbeiterInnen. Wie laufen bestimmte Dinge, wo gibt es Probleme, wo gibt es Ressourcen, die da sind, um wirklich zu erfassen, auf welcher Ebene liegen denn bestimmte Faktoren. Und du hast ein paar Ebenen hier schon angerissen, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so kommt. Also wenn einfach zu viele Menschen im Trainingsraum sind, dann geht man da halt nicht gerne hin oder hat schlicht keinen Platz. Also wenn man viel mit, ich arbeite gerne mit Langhantel, wäre jetzt ein Beispiel, wenn es da halt nur eine Station gibt, ein Rack, an das ich gehen kann und da ist ständig jemand, dann werde ich mir das abgewöhnen. Na klar, weil jedes Mal, wenn ich es versuche, ist schon jemand da, dann muss ich den entweder wegschicken oder ich muss warten, wie auch immer. Das erschwert den Prozess. Und dann könnte vielleicht eine einfache Lösung sein, ich stelle noch so ein Teil auf, beispielsweise. Das wäre ganz was anderes als eine Inhouse-Schulung. Ein komplett anderer Ansatz. Wenn allerdings ein Chef, eine Chefin überzeugt ist, das liegt nur am fehlenden Wissen und noch eine Schulung macht, dann geht es nicht weiter, dann führt es eher zu Frust. Entscheidend ist dann allerdings, wenn dieser Schritt passiert ist, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, da wird ein zweites Rack gekauft, dann auch zu gucken, hat es denn auch gewirkt? Denn das einfach nur hinzustellen und zu sagen, gut, Problem gelöst, ist schön, geht aber an der Idee vorbei, dass uns nicht nur interessiert, was könnte helfen, sondern erstmal auch, hilft es denn wirklich? Hat es der Organisation einen Fortschritt gebracht? Wenn ja, super. Wenn nein, gilt es nochmal zu gucken, wo sind denn jetzt neue Barrieren aufgetaucht oder welche haben wir vielleicht noch nicht in den Fokus gerückt? Das halte ich für sehr spannend und ich mag den Vergleich ebenfalls sehr gerne mit unseren PatientInnen. Der drängt sich förmlich auf, denn da ist es nicht anders. Das verstehe ich auch als kleinen Aufruf an alle. Achtet darauf, auch in der Praxis, wenn ihr es schon umsetzt oder wenn ihr denkt, dass ihr es schon umsetzt, achtet auch mal darauf, erfasst ihr das auch? Habt ihr wirklich Methoden, um zu gucken, schaffen es die Betroffenen wirklich, ihr Verhalten umzustellen? Und wenn ihr Verantwortung in der Praxis tragt und da Dinge verändert, erfasst ihr da die Veränderung, die gelingt? Denn das kann wahnsinnig viele Fortschritte erst mit sich bringen, denn das zeigt am Ende erst auf, wo ihr ansetzen könnt oder wo ihr noch nicht genug angesetzt habt. Denn klar ist es manchmal unbequem, aber am Ende möchtet ihr ja wirklich was bewirken bei euren Patientinnen, aber vielleicht auch in eurer Praxis, in eurem Reha-Zentrum, wo auch immer ihr seid. Und das funktioniert nur dann, wenn ihr auch ja manchmal diesen unbequemen Weg geht. Das nehme ich für mich auf jeden Fall heute mit. Und das ist was, ich habe ein ganz konkretes Beispiel bei uns aus der Praxis. Das ist tagesaktuell. Wir haben gestern unseren Befundbogen überarbeitet. Es gab da ein paar Punkte, die nicht optimal waren, die wir ergänzt haben. Und die Idee war es, da auch schon ein Assessment direkt mit drauf zu haben. Und wir werden gucken, wie sehr wir das umsetzen, wie viel es dann wirklich genutzt wird. Und die Idee, die bei mir jetzt gerade entstanden ist, ist wirklich einfach unsere Rezeption erfassen zu lassen, auf wie vielen Befundbögen tatsächlich dieses Assessment auch ausgefüllt wird. Denn das war bisher auch gar nicht als Idee da, sondern einfach nur, okay, das machen wir jetzt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich es nutzen werde. Aber klar, von mir kam ja auch die Idee, ob das meine Kolleginnen direkt umsetzen. Ist ja ganz eine andere Frage. Und auch dann könnte man sich die Frage wieder stellen, woran liegt's? Liegt's an mangelndem Wissen? Liegt's daran, dass sie keinen Sinn drin sehen? Ist das Tool vielleicht kein geeignetes? Mal gucken. Ich bin gespannt, was wir da auch rausziehen können. Das ist was ich für mich heute ganz persönlich mitnehmen kann. Also Es ist spannend. Wir sind damit schon fast am Ende unserer Folge. Wir konnten uns durch den ganzen Prozess durchhangeln, angefangen vom Erfassen der Situation, von verschiedenen Sichtweisen darauf, Ressourcen, aber auch Probleme zu sehen, beziehungsweise, wie du es genannt hast, die Barrieren und Fazilitatoren. Das sind sicher, ja, das ist eine Sichtweise, die, denke ich, sehr hilfreich sein kann und auch der Praxis wieder ähnelt mit den Patientinnen. Dann hast du uns durch den Prozess an sich geleitet, welche Umsetzungsstrategien es möglicherweise geben kann. Und da finde ich es wirklich wichtig, nochmal zu betonen, Fortbildungen sind nur ein Weg, um eine Art von Problem anzugehen. Es ist sicherlich ein sehr offensichtlicher, ähnlich wie, jetzt sind wir wieder beim Beispiel, ähnlich wie Education bei Schmerzpatienten. Klar ist es einfach, denen zu erklären, was jetzt das Problem ist und vielleicht auch eine Trainingsstrategie aufzudrücken. Aber möglicherweise geht es halt total an der eigentlichen Situation vorbei. Und der dritte Punkt, das dann auch zu erfassen und wirklich zu gucken, was habe ich denn herausgefunden? Was möchte ich verändern? Und wie kann ich herausfinden, ob sich und wie sich diese Veränderung ergeben hat, um dann später nochmal die Karten vielleicht neu zu mischen? Das sind die drei Aspekte, die ich jetzt hier mitnehmen kann und wo ich direkt auch eine Anwendung für mich, für uns in der Praxis gefunden habe. Wenn ich irgendwas hier, wenn du noch etwas ergänzen möchtest, dann hast du hier direkt die Gelegenheit. Gibt es einen Aspekt, den du noch draufsetzen möchtest oder wo du sagst, da möchtest du mich auch noch korrigieren?
Also ich finde es erstmal beeindruckend, wie aktiv zuhören du kannst und das alles nochmal so widerspiegeln kannst. Nicht schlecht. Ja, vielleicht, wie immer, bringen wir noch ein bisschen Unsicherheit rein. Genau wie bei der PatientInnenzentrierung und bei dem Subgruppenbilden von PatientInnen und dem genauen Zuschneiden von Therapieansätzen, wo wir manchmal in der Forschung sehen, na, das ist eigentlich gar nicht besser als generelle Therapie, also zum Beispiel bei Rückenschmerzen oder so. Gibt es auch verschiedene Implementierungs, ja, Versuche, wo man eigentlich sieht, zum Beispiel bei der Leitlinienadhärenz, ist es gar nicht so klar, ob denn jetzt ein perfekt zugeschnittenes Implementierungs-Framework, ob das besser ist als Schulung und Unterstützung und ein bisschen Ressourcen oder so. Also das ist es gar nicht gesagt. Und das soll jetzt nicht sagen, dass unsere Bemühungen da nicht wertvoll sind. Ich denke, auch PatientInnenzentrierung ist wichtig. Aber das soll nochmal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, quasi gute Outcomes zu erheben. Weil auch wenn ich es perfekt zuschneide, kann es manchmal sein, dass es irgendwas gibt, was eine Barriere ist, die wir nicht gefunden haben. Irgendein Faktor in der Therapie gibt in Bezug auf den Schmerz, den wir noch nicht beachtet haben. Aber wenn ich gute Outcomes habe, dann wird das sichtbar. Und wenn ich das nicht habe, dann verpasse ich das vielleicht und denke, ja, Patient ist nicht mehr wiedergekommen, ist schon gut. Und das ist immer so ein wichtiger Punkt. Also, da muss ich auch immer noch sehr kritisch bleiben, quasi so diesem Handeln gegenüber oder diesem Wissen gegenüber. Weil es eben noch nicht so gut gesagt ist, wenn wir es perfekt zuschneiden, dann funktioniert es auch. Das ist auch nicht immer so.
Das gefällt mir sehr gut. Auch hier ähnlich der Aspekt, den wir in der Schmerztherapie haben, dass wir zwar viele tolle Tools haben, Behandlungsmöglichkeiten haben, aber am Ende zeigt sich immer wieder doch ein sehr moderater Effekt oder keiner. Es ist da schon hilfreich, den zu erfassen und zu gucken, was könnten wir übersehen haben, könnten wir etwas übersehen haben und wenn das der Fall ist, das nicht zu übersehen und ja, demütig zu bleiben, demgegenüber auch in der Implementierung. Denn wir wissen gar nicht so sehr, wie gut ein perfekt zugeschnittener Ansatz überhaupt funktionieren kann. Das geht auch nochmal in beide Richtungen. Also sowohl auf die Metapher unseren PatientInnen gegenüber, aber auch wirklich bei der Umsetzung in der Praxis. Am Ende läuft es alles da zusammen, dass wir es gut erfassen. Diese vielleicht auch unbequeme Hürde würde ich jeder und jedem wirklich ans Herz legen, sowohl bei der Umsetzung selbst, aber auch in der Praxis. Erfasst, was ihr da tut und wie es wirkt. Auch wenn das demütig macht, manchmal Frust aufkommt, weil Dinge nicht gleich klappen. Nur dadurch, und da schließt sich der Kreis zu deiner Geschichte mit Martin Röhmhild, da gab es den Punkt mit dem Frust. Na klar, aber der hat am Ende die Tür geöffnet. Da konntest du plötzlich in eine Welt eintauchen mit der Zeit, die du vorher so nicht sehen konntest. Und ich fände es schade, wenn das an zu vielen Leuten vorbeigeht. Deshalb, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Dinge erfassen könnt, dann seid ihr bei Nils sicher an der richtigen Adresse. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Dinge umsetzen könnt, dann könnt ihr ihn da auf jeden Fall fragen. Wir geben euch da jetzt auch verschiedene Möglichkeiten mit, um Kontakt aufzunehmen. Das kann sicher spannend sein. Vielen, vielen Dank für deinen vielen Input. Zum Ende unserer Folge gibt es immer noch ein kleines Ritual. Ich habe ein Nocebo der Woche für dich mit dabei. Wir verlassen jetzt die Implementierung und gehen nochmal direkt zu den PatientInnen. Da habe ich ebenfalls aus unserer Praxis ein Beispiel mitgebracht, dass die Implementierung einer Verhaltensänderung deutlich erschwert hat. Wir haben eine Gruppe bei uns in der Praxis, die Kettlebell-Training macht, einmal die Woche. Da kam eine Dame mit dazu, die hatte auch Spaß dran, die hat gerne mitgemacht, hat dann mit ihrer Hausärztin drüber gesprochen und die hat dazu eine klare Meinung. Die Hausärztin hat zu ihr gesagt, Kettlebell-Training ist kein Krafttraining, damit baut man keine Muskeln auf. Die Dame hatte vorher schon gewisse Schwierigkeiten, sich zu motivieren. Das letzte bisschen Motivation war damit ebenfalls zerstört. Das ist kein klassisches Schmerznocebo. Es ist allerdings eins, das ich hier ganz bewusst für die heutige Folge ausgewählt habe. Denn damit kann man, mit so einer Aussage, kann man ganz viele möglicherweise schon vorhandene Ressourcen einfach mal zerstören. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Ja, also mehr GesundheitsexpertInnen brauchen mehr Trainingserfahrung. Ich habe mal eine Inhouse-Schulung in einem Reha-Zentrum gehalten. Da haben wir, ging es auch um Rückenschmerz. Und dann der letzte Teil war Dekonditionierung. Und dann haben wir dieses Paper von Brad Schoenfeld, dieses No Time to Lift. Wie kann man quasi effizient einen Trainingsplan zusammenstellen? Und haben dann am Ende mal so ein paar Supersätze probiert und ein bisschen Tabata probiert und so weiter. Und dann am nächste Woche hat mir dann die Chefin des Reha-Zentrums geschrieben, ja, irgendwie haben sich direkt ein paar Leute krank gemeldet, weil sie überlastet waren von der Fortbildung. Und wir haben halt wirklich nicht viel gemacht. Eine ganz große Barriere im Verändern von Verhalten in der Schmerztherapie ist das Fear-Avoidance-Verhalten des Therapeuten. Ja, das ist ein starker Prädiktor dafür, wie man seine PatientInnen belastet und so weiter. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall da mehr Skin in the Game manchmal, in unserem eigenen Game. Und das erinnert mich sehr daran, ja.
Ja, Volltreffer. Schön, wenn es so passt. Sehe ich ganz genauso. Es ist leider etwas, was sehr wenig passiert. Ist vielleicht auch etwas, was man noch genauer manchmal erfassen kann, wie viel tun denn die Therapeuten, die Therapeutinnen selber, wie viel Einblick haben die tatsächlich in die Materie. Denn obwohl das eine wichtige Säule in der Therapie ist, vielleicht die wichtigste, ist da häufig relativ wenig vorhanden. Und das ist total schade. Und wir sprechen natürlich da nicht nur von unseren Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von ärztlichen Gesundheitsexperten und Expertinnen, hast du es genannt. Da fehlt häufig ein Zugang, möchte ich sagen, fast komplett. Damit macht man viele Dinge, die man vielleicht aufbaut, auch gern wieder kaputt. Umso wichtiger ist es,
dass wir... Darf ich da noch eine Sache ergänzen? Also, und
gerne.
Also ein ganz großes Phänomen ist ja, sich nicht mit Sachen auskennen, aber dann eine ganz starke Meinung dazu haben. Das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, ja. Obviously hat sie noch nie Kettlebell-Training gemacht, aber dann so eine Meinung rauszuhauen, das ist dann noch ein ganz anderer gesellschaftlicher Aspekt, wie wir mit Wissen und so umgehen. Und das finde ich auch noch sehr bedenklich.
Ja, Punkt.
Ja. So, war zum Sonntag noch am Ende.
Volltreffer, damit fassen wir es zusammen. Das kommt voll hin. Wir denken ganz oft, wir könnten Dinge umsetzen, egal ob es um Training geht oder um die Prozesse in der Praxis. Und am Ende ist es so, wir wissen es häufig einfach nicht. Wir haben wenig Erfahrung damit, Physios ganz besonders, egal ob es jetzt um Training geht oder um die Umsetzung von Verhaltensänderungen in der Praxis. Aber wir haben starke Meinungen dazu. Jeder denkt, er weiß, wie es geht. Ich habe heute gelernt, ich weiß es nicht. Ganz klar, also großes Lob an dich. Ich konnte ganz viele Aspekte aufgreifen, über die ich mehr wissen möchte, wo ich mich einlesen möchte, wo ich mich in die Rabbit Holes begeben möchte. Das ist immer gut, das wirklich zu merken, hey, hier habe ich definitiv noch die Möglichkeit, mehr Potenzial rauszuholen. Denn mir ist es selber ein ganz großes Anliegen, uns als Praxis voranzubringen. Und ich lege Wert darauf, die Dinge, die unsere Patienten tun, zu erfassen. Aber ich hatte noch nicht mal auf dem Schirm erfassen zu können, dass wir auch Veränderungen in der Praxis haben oder nicht haben. Das ist für mich heute der wichtigste Aspekt. Etwas mehr auf uns zu gucken, etwas mehr Daten zu erheben dazu und etwas weniger starke Meinungen rauszuballern. Vielen Dank für diese Wissensreise. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, was ihr anklicken, weiterverfolgen könnt, packen wir euch in die Shownotes. Viel Spaß beim Anhören und wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank, Nils. Ich wünsche dir einen tollen Tag und du hast das letzte Wort in dieser Folge.
Ja, danke auch an dich. Hat mir Spaß gemacht und auch für euer Projekt. Erstmal alles Gute weiter in Zukunft. Ne?
Dankeschön. Ciao.
Ja, ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.